Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Ich habe meinen guten Freund, Mitarbeiter, Weggefährten, Mitstreiter, Kumpan, rechte Hand. Ja, mehr fällt mir nicht ein. Lasse, wieder mit dabei. Lasse, schön, dass du wieder mit dabei bist, nachdem wir auch
guten Tag.
Wieder einige Folgen mit verschiedenen Gästen hatten. Und heute ein Thema, wo du ja absolut aufgehst, wo du eigentlich richtig, richtig Bock drauf hast, weil du schon circa 3000 gefühlte Videos genau über das Thema aufgenommen hast, nämlich das Thema Sprünge. Wir sind eigentlich darauf gekommen, also zum ersten Mal haben wir jetzt schon knappe 40 Minuten schon verschiedenste Philosophien darüber ausgetauscht und haben nicht auf Aufnahmen gedrückt. Deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, oder habe ich jetzt einfach radikal auf Aufnahmen gedrückt und wir starten einfach mal rein. Aber vor allem hatten wir gerade erst ein Gespräch mit einem Klienten und ich ja auch eben immer wieder in unseren Schmerzanalysen, wo wir gemerkt haben, dass ja, das Thema Sprünge, das Thema Plyometrie sehr, sehr häufig einfach missverstanden wird oder die Leute nicht wissen, wie sie das Ganze richtig in die Reha integrieren, aber auch generell in ihr Training integrieren. Also heute geht es nicht nur rein um jetzt Sehnenreha und die Sprünge, wie man sie eben da richtig implementiert, sondern allgemein auch, wie man es ins Training, ins Fitnesstraining, ins Athletiktraining einfach integriert, ob man das tun sollte, ob das nicht tun sollte, was da sinnvoll ist und was nicht und was da so die Fallstrecke sind und vor allem eben, wie man das Ganze richtig verstehen muss, damit man das Ganze auch richtig anwendet und eben nicht in der Überlastung landet oder als unser Klient.
Das ist eine Menge, auf jeden Fall.
Und
du gerade aufgemacht hast.
Eine Sache, die wir ja auch jetzt gesagt haben, die wir immer wieder machen wollen, wenn es denn so ist, dass wir auf die Kommentare eingehen, die wir bekommen. Und dementsprechend machen wir das direkt am Anfang nochmal. Erstmal hat unser treuer Thompson.g-de, der mittlerweile sehr, sehr viele Podcasts kommentiert, auf jeden Fall nochmal kommentiert und hat den letzten Podcast mit der Sarah, mit der ich über Peroneus und Tibialis Posterior Tendinopathien gesprochen habe, nochmal gesagt, dass uns ein frohes neues Jahr wünscht. Das wünsche ich natürlich auch gerne zurück und dass es eine unserer besten Folgen war, dass Sarah eine echte Kapazität ist. Das sehe ich genauso absolut und genau aus dem Grund habe ich sie direkt nochmal verhaftet für eine neue Podcast-Folge, wo wir über das Thema Laufanalyse, EMG-Analyse, also alles, was quasi diese ganze Analyse-Thematik, biomechanische Analysen angeht, die man so in Hightech-Unternehmen oder in Hightech-Gesundheitszentren bekommt, was davon dann sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, wie man das Ganze nutzen kann und wie man es nicht nutzen kann. Da dürft ihr euch dann auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen, weil das ist jemand, die hat 6 Jahre oder 8 Jahre, also auf jeden Fall ganze Zeit an sowas gearbeitet. Und das von jemandem, der einen sehr praktischen Blick darauf hat, aber auch einen evidenzbasierten Blick vor allem darauf hat, ist sehr, sehr spannend. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und
da schalte ich doch ein.
Bin ich gespannt, ob du mal unsere Podcast-Folgen hier hörst, ne? Die anderen.
Die höre ich in aller Regelmäßigkeit tatsächlich.
Sehr gut. Die Jana Krause hat noch kommentiert unter die Folge mit dem Gino über den Hofer'schen Fettkörper. Hat geschrieben, vielen Dank. Und wenn man beides hat, Sehne schon mit Blutgefäßen und Nerven, sowie geschwollener Hofer, VAS, also was, also Schmerzskala quasi, kaum einschätzbar, weil Hofer so schmerzt. Sehr, sehr schwierige Frage. Prinzipiell ist es nicht unbedingt zwangsläufig schlimm, wenn die Sehne eben schon Blutgefäße oder Nerven eingesprossen hat. Das ist kein Merkmal dafür, ob das Ganze jetzt schmerzhaft ist oder nicht. Da wäre vor allem erstmal wichtig, dass man sehr, sehr genau auseinanderklabustert, ob die Schmerzen jetzt eher von der Sehne oder eher vom Hofer kommen. Und wenn man das dann eben eher weiß, weil man eben eher diesen Aufwärmeffekt, die Schmerzreaktion oder das Aufbauende hat, also diese Kriterien, über die wir schon 5000 Mal gesprochen haben, dass man das daraus versucht abzuleiten und dann eben dementsprechend das Ganze richtig angeht. Eben eher Thema Hofer oder eben eher sehnenmäßig. Nur im Endeffekt, wenn du sagst, Jana, dass die VAS kaum abschätzbar ist, also die Schmerzen kaum abschätzbar sind, weil der Hofer so schmerzt, dann klingt das danach, als müsste man sich sehr, sehr viel mehr um den Hofer kümmern. Und dann sollte die Folge dir auch weitergeholfen haben. Alternativ, wie immer, einfach an Gino wenden und bei ihm einen Termin ausmachen und darüber sprechen. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. So, und jetzt geht's los mit unserer Folge über Sprünge. Ich hatte es ja schon angeteasert, warum wir das überhaupt machen. Aber wir fangen vielleicht einfach mal so mit dem Thema an, warum wir Sprünge überhaupt machen. Warum ist das überhaupt sinnvoll? Ist das überhaupt notwendig? Ist es für jeden notwendig? In der Sehnenreha, ne, wenn wir jetzt Posts darüber machen, dann erzähle ich ja ganz häufig, dass man Sprünge, Richtungswechsel, Sprints und so weiter wieder einbauen sollte in sein Reha-Programm. Und da fehlt natürlich häufig eben der Kontext, wo man vielleicht so ein bisschen dazu sagen muss, dass das ganz wichtig ist für diejenigen, für die es wichtig ist. It matters when it matters. Und deswegen, warum machen wir Sprünge überhaupt, Lasse? Erzähl mal ein bisschen was.
Nun, grundsätzlich hast du es ja gerade schon beantwortet, ne?
Ja gut, dann ist dann die Frage,
wichtig, ey, ganz geklärt. Wichtig wird.
Super,
ja,
weiter komm, geht's.
Perfekt, zusammenpacken, Abfahrt.
Tschüss. Wie war die Frage?
Also welche der Fragen soll ich...
Warum wir Sprünge überhaupt erstmal machen? In der Sehnenreha. Was ist der Zweck und Sinn?
In der Sehnenreha, okay. Also das ist die Einschränkung.
Ja, erstmal Sehnenreha. Ja.
Sehnenreha. Okay. Ja, also grundsätzlich wollen wir natürlich, je sportartspezifischer das Ziel des Klienten ist, desto wichtiger können auch Sprünge werden. Das bedeutet vor allen Dingen für Menschen, die sich eben hochdynamisch bewegen, das heißt also entweder, wenn sie sprinten müssen, wenn sie viele Richtungswechsel dabei haben oder per se per Sportart quasi, also Handball, Volleyball, Basketball, wenn eh schon viele Sprünge drin sind, dann müssen wir da diese Lücke schließen zwischen Krafttraining und der Sportart an sich oder dem sportartspezifischen Training. Und dann ist es absolut sinnvoll, nee, nicht nur sinnvoll, sondern dann ist es eine logische Konsequenz, dass man Sprünge in der Reha auch mit integriert. Und das in verschiedenen Ausprägungen. Wir haben es ja bewusst auch so gemacht, dass diese Folge jetzt nicht nur bloß über Plyometrics geht oder was überhaupt der Unterschied sein könnte, sondern dass es, wie es ja eher so als Sprünge geframed haben. Und ja, nee, das ist erstmal die Antwort, warum wir das machen.
Genau,
gehen wir es nach und nach durch.
Genau, an der Stelle, wenn dich interessiert, was der wichtige Grund ist, weshalb man eben diesen Übergang zwischen Krafttraining, Sehnen, Reha-Phase im Gym und eben dem Mannschaftssport oder dem Spielsport, was Lasse gerade schon beschrieben hat, warum man das überhaupt machen sollte und weshalb das bei so vielen Leuten eben nicht funktioniert, hör dir da gerne unsere Folge 11 an, relativ am Anfang von vor fast 2 Jahren. Aus diesem Grund schaffst du nicht den Sprung zurück ins Mannschaftstraining, wo wir ja 44 Minuten und 6 Sekunden sehr, sehr intensiv über dieses Thema gesprochen haben. Genau, das mal so dazu. Ne? Jetzt hast du ja schon mal so ein bisschen angeteasert und wir wollen ja am Anfang direkt mal klugscheißern, oder? Klugscheißern ist eigentlich immer gut. Wir müssen ja unserem Ruf gerecht werden, dass wir uns sehr, sehr spitz positioniert haben und sehr, sehr spitz über spezifische Themen sprechen, Patella und Achillessehne. Und deswegen müssen wir da natürlich auch sehr, sehr präzise sein, so präzise, wie wir es sein können. Deswegen erstmal Sprünge bedeuten, also Sprünge sind nicht das gleiche wie Plyometrie. Das mag dem einen oder anderen
das ist absolut korrekt.
Sehr, sehr komisch vorkommen. Davon abgesehen, dass ich, muss ich immer so ein bisschen grinsen, auch wenn es vollkommen fein ist, wenn einem das schwerfällt. Aber das Wort Plyometrie, das fällt sehr, sehr vielen Menschen schwer. Also ich habe schon von Plyometrie, ja, von Polymetrie über Pylometrie. Also da habe ich schon die diversesten Ausprägungen dieses wunderschönen Wortes gehört. Aber Lasse, du als alter sportwissenschaftlicher Hase, sag doch mal, was ist der Unterschied zwischen Sprüngen oder beziehungsweise warum sind Sprünge nicht automatisch Plyometrie?
Weil es auf die Bodenkontaktzeit ankommt, die du eben bei Sprung XY hast. Also das Ganze würde man dann schlussendlich darunter klassifizieren, wie lange die Verweildauer ja, am Boden halt ist, ne? Oder wie die Erdanziehung dich auf den Boden zieht. Demnach. Grenzwerte gibt es dann hier, ne? Also wir reden dann über Plyometrie oder plyometrische Dinge. Das ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz versehe, auch etwas, was so ehemals Ostblock geframed ist, ne? Oder tatsächlich DDR sogar, dass da zumindest auf jeden Fall die meiste Forschung in den 80ern zu war. Dann geht es darum, dass wir unter 250 Millisekunden oder halt kurz über 250 Millisekunden rechnen, also wie die Bodenkontaktzeit dann schlussendlich bei dem Sprung aussieht. ja, das ganz, ganz grob dazu. Ich weiß nicht, wie tief du da jetzt rein möchtest.
Mir ging es eigentlich.
Oder wie tief wir das auseinander.
Ja, mir ging es eigentlich vor allem um den Punkt mit dem Dehnungsverkürzungszyklus, DVZ, oder auch Englisch Stretch Shortening Cycle. Also im Prinzip, dass es darum geht, dass wenn wir jetzt eben, wenn wir zum Beispiel von einer Box runterspringen und dann auf eine Box wieder drauf oder einfach nur von einer Box runter und wieder in die Höhe, also wie bei einem Drop Jump oder einem Depth Jump, dann haben wir quasi diese Phase, wo Muskel, Sehnen, also alles, was da beteiligt ist, zuerst gedehnt wird, wenn wir eben runterfallen, das abfangen müssen und dann eben dieser Schwung quasi aufgenommen wird, umgekehrt wird. Das heißt, wir haben am Anfang eine exzentrische Phase, dann haben wir eine kurze isometrische Phase und dann haben wir eine konzentrische Phase, wo eben wir diesen Schwung wieder umkehren und dann eben nach oben springen. So. Und das ist eben ein Dehnungsverkürzungszyklus. Also die Sehne, die Muskeln und so weiter werden alle einmal langgezogen, ziehen sich wieder zusammen und geben damit die Energie wieder ab. Und das ist dann, wäre dann eine Plyometrie oder eine plyometrische Übung, wie auch immer man es nennen möchte dann. Und ein Sprung.
Genau. Aber
ein Sprung kann ja zum Beispiel eben auch sein, ich sitze auf einer Box mit den Füßen auf dem Boden, also eine Übung, die wir zum Beispiel sehr, sehr häufig nutzen, Seated Box Jumps, und dann springe ich auf eine Box hoch, ohne dass ich jetzt einfach einen richtigen Dehnungsverkürzungszyklus habe. Nämlich diese Vordehnung, die dann normalerweise stattfindet, die wird gewissermaßen rausgenommen. Die ist natürlich immer noch ein bisschen da, also das kann man nie komplett verhindern. Aber durch die Box versuchen wir es ja eben schon mal ein bisschen zu verhindern.
Genau, aber deswegen diese Unterscheidung auch einfach, wie lang, ne, das schlussendlich am, oder wie lang die Bodenkontaktzeiten sind, war nämlich das, was du ja am Ende gesagt hast. Es gibt ja gerade bei eher athletischen Menschen immer mal wieder auch dieses Phänomen, egal ob du jetzt auf einer Box sitzt oder nicht, so dass es halt diese gewisse Vorspannung trotzdem gibt, also dass sie kurz die Füße anheben, bevor sie eben diesen Sprung auslösen, um dann eben weiter zu springen, dann hättest du theoretisch, also in der Theorie, doch wieder eben diesen Stretch-Shortening-Cycle angebahnt, nicht in der Kürze der Zeit, die du halt eigentlich üblicherweise, in Anführungsstrichen, für so eine richtige plyometrische Übung brauchen würdest, aber er wäre trotzdem wieder da. Und das ist halt eben diese dann vielleicht auch eher Grauschattierung, die es dann logischerweise dabei gibt. Aber ich glaube, wir können uns ja grundsätzlich darauf einigen, dass wir entweder über den Dehnungsverkürzungszyklus reden oder eben über die Verweildauer am Boden.
Ja. Und wenn man in der Sportwissenschaft wird ja ganz häufig zur Unterscheidung dann eben ein Squat-Jump genommen, also einen Sprung, wo wir quasi aus einer Kniebeugenposition heraus nach oben springen, ob jetzt mit Arm oder ohne Arm, also mit Arm, Armschwung oder Arme an die Hüfte gesetzt quasi, um das rauszunehmen, oder eben ein Counter-Movement-Jump, wo man eben quasi von oben startet, Schwung nach unten mitnimmt und dann wieder hochspringt. Letzteres ist erfahrungsgemäß führt bei vor allem bei Fußballern für extreme Konfusion im Bewegungsablauf. Die Hälfte versucht irgendwie wie Cristiano Ronaldos Sü irgendwie zu springen, warum auch immer. Bei normalen Sprungsportarten wie Basketball, Volleyball oder so ist das kein Problem, aber Fußballer haben da ein absolut koordinatives Problem, das sieht immer sehr, sehr witzig aus. Und viele fangen dann eben an, aus einem Counter-Movement-Jump einen Squat-Jump zu machen. Gehen dann erstmal langsam runter oder bleiben sogar in so einer halbgehockten Position und springen dann hoch. Aber selbst wenn man das versucht normativieren, also wenn man versucht, das Ganze irgendwie einheitlich zu machen, ne, um das eben in der Studie testen zu können, dass man eben sagt, oder ohne Dehnungsverkürzungszyklus, ohne Federn quasi, ohne den Schwung mitzunehmen, das zu machen, sieht man trotzdem bei eigentlich jedem, dass es nicht eine reine konzentrische Kontraktion ist, also wo einfach nur die Muskulatur zusammenzieht, sondern man hat bei jedem so einen kleinen Dip sozusagen, also ein kleines Federn nach unten, um dann wieder hochzukommen, hat einfach auch was mit der Aktivierung sozusagen zu tun, weil durch diesen kleinen Dip werden eben verschiedene Teile eben im Muskel-Sehnen-Apparat aktiviert quasi, die eben dann dazu führen, dass eben eine Kontraktion stattfinden kann und deswegen können wir auch, wenn wir diesen Schwung mitnehmen, höher springen, als wenn wir das nicht tun. Also ein Counter-Movement-Jump wird immer höher sein, wie man es denn kann, als ein Squat-Jump. So. Ja. Jetzt erzählen wir, haben wir ja schon gesagt, Sprünge sind sehr, sehr wichtig, sehr, sehr, nicht unerlässlich, aber sehr, sehr wichtig für sehr, sehr viele Sportarten. Du hast jetzt gesagt, natürlich bei, also das sollte jedem einleuchten, bei Sprungsportarten wie Volleyball, Basketball und so weiter, Handball ist es sehr, sehr essentiell, dass wir eben Sprünge mit drin haben, weil das eben die Belastung ist, die wir im Zielsport dann drin haben. Jetzt haben Fußballer zwar auch Sprünge drin, Kopfwelle und so weiter, aber jetzt nicht so viel. Warum nutzen wir denn für die überhaupt Sprünge?
Da haben wir hauptsächlich auch Richtungswechsel.
Genau.
Und das relativ viele sogar im Sport. Und wenn du so willst, wäre so ein False Step, also zwar quasi eine Konterbewegung, um in die andere Richtung zu kommen, eben auch etwas, was eben diesen Dehnungsverkürzungszyklus bedarf, dass du halt schnell eben diese Richtung wechseln kannst, um logischerweise in die andere Richtung wechseln zu können. Haben natürlich auch ein paar Spezialpositionen im Fußball, das darf man auch immer nicht vergessen. Also einen Torhüter hoffe ich, dass der springt.
Ja,
also
gut.
Wenn er nicht springt, dann kann ich auch eine Pylone ins Tor stellen. Und selbstverständlich Leute, die eher im vorderen Drittel arbeiten, werden höchstwahrscheinlich auch ein paar Mal öfter springen als Leute, die vielleicht auf der Außenposition beheimatet sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Richtungswechsel würde ich mal ganz grob dazu zählen, dass diese halt auch natürlich spezifisch geschult werden müssen. Trotzdem müssen wir generell so ein bisschen die Leistungsfähigkeit der Sehne in späteren Phasen der Reha auch einfach abfragen. Und das passiert, wenn wir jetzt nur den Reha-Kontext dazu nehmen, natürlich auch über
Sprünge. Genau, und Sprünge können wir halt vor allem mit im Gym schon sehr, sehr gut mit einbauen. Man braucht nicht wahnsinnig viel Platz. Die meisten haben irgendwelche Boxen, die man dafür nehmen kann. Und man kann sie halt sehr, sehr gut skalieren. Wir können sehr, sehr gut über Wiederholungen skalieren. Wir können über die Boxhöhe zum Beispiel skalieren. Oder über das Gewicht, was wir nehmen, je nachdem, was für eine Sprungart wir nehmen. Und bei Richtungswechseln haben wir natürlich auch diese Möglichkeiten mit der Distanz, die wir nehmen. Aber es ist nochmal ein bisschen, es sind nochmal ein paar mehr Variablen drin, wie intensiv dieser Richtungswechsel jetzt zum Beispiel ist, in welche Richtung der geht, ob jetzt seitwärts, rückwärts, Drehung, was auch immer es ist, dann ist. Und Sprünge können einfach eine sehr, sehr gute Hinführung dazu sein.
Naja, aber diese Abgrenzung, also die wir natürlich versuchen auch irgendwie vorzunehmen, also das ist ja auch das, was wir im Vorhinein, bevor du auf Aufnahme gedrückt hast, auch irgendwie besprochen haben und was vielleicht auch hier und da so ein bisschen fälschlicherweise im Kopf ist, also Sprünge sind halt auch, also haben nicht nur so einen Selbstzweck, also nur weil man jetzt irgendwie durch die Gegend hüpft, bedeutet das noch lange nicht, dass es irgendeinen riesigen Vorteil hat gegenüber Leuten, die jetzt keine Sprünge machen, wenn man jetzt nicht für ein bestimmtes Ziel eben wie eine hochdynamische Sportart arbeitet. Ja, also das sieht man gerade ich dann eher, weil du ja in einem Studio gearbeitet hast, das tatsächlich ja auf Reha ausgelegt war und ich in einem Studio, das natürlich alle möglichen Facetten von Menschen beheimatet hat. Und auch da haben natürlich Leute aus irgendwelchen Instagram-Stories irgendwelche Sprünge rausgezogen, wo du dich dann hinterher fragst, okay, das ist ganz nett, dass du das machst, aber das hat tatsächlich so gar keine Bewandtnis für das, was du eigentlich machen willst. Also entweder waren es dann tatsächliche plyometrisch ähnliche Dinge, dazu war die Bodenkontaktzeit aber zu groß oder gar kein Dehnungsverkürzungszyklus am Ende dann da oder eben Boxjumps, das berühmte Beispiel, dass die Knie so weit angezogen werden bis ans Kinn, dass man eigentlich 0 Zentimeter in der Höhe variiert hat. So, das sind dann eben Dinge, die nicht so wirklich die Bewandtnis haben und das sind eben genau die Dinge, über die wir nicht sprechen. Also das hat nichts damit zu tun, was wir brauchen.
Hey, mal eine ganz kurze Unterbrechung, denn wenn du diesen Podcast hörst, eben weil du chronische Schmerzen an der Patella- oder Achillessehne hast und diese einfach nicht los wirst, egal was du probierst, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dich mal mit uns für 30 Minuten 1:1 im Zoom zusammenzusetzen und von uns eine Einschätzung deiner Situation zu bekommen. Klarheit über deine Schmerzen und ein paar erste Impulse. Und falls du dann auch noch über eine Zusammenarbeit sprechen möchtest, machen wir das danach. Ganz entspannt und transparent. Und das Beste ist, der Termin ist einfach kostenlos. Also drück am besten jetzt auf Pause, guck in die Beschreibung der Folge oder auf nilsheim.de und such dir einen Termin aus. Ich freue mich auf dich und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also um das auch vielleicht nochmal klarzustellen, weil das glaube ich auch ganz, ganz vielen Menschen nicht klar ist, du hast das jetzt so in so einem Nebensatz gejobbt, aber einfach um das nochmal wirklich klarzustellen, ein Boxjump, warum wir den überhaupt machen? Also warum nehmen wir einen Boxjump versus einen Hürdensprung zum Beispiel in der Hinsicht? Wir nehmen ja den Boxjump, also die Box, um quasi, also wir springen auf eine Box hoch, damit wir die Landung rausnehmen. Das heißt, wir springen hoch und landen dann relativ leicht, weil wir nicht von einer besonders hohen Höhe runterkommen. Jetzt ist aber, also ist zum einen natürlich die Sache, man kann jetzt eben die Boxhöhe variieren. Also das heißt, man kann die Boxen übereinander stapeln. Gibt ja diese wunderschönen Insta-Videos, auf die du ja so ein bisschen anspielst, wo die Leute eben genau wie du sagst, in so einer Froschposition landen. Es eigentlich nur darum geht, wie weit kriege ich meine Knie neben meine Ohren und weit kann ich meine Füße hochreißen, um irgendwie auf der Box zu landen, um ohne einen Rückwärtssalto runterzumachen oder krachend auf dem Rücken zu landen. Was natürlich völlig affig ist, weil es geht eigentlich darum, dass wir die Landung rausnehmen, dass wir in einer Position landen, die natürlich auch grundlegend sicher ist, weil es ja um den Versatz im Endeffekt des Körperschwerpunktes geht. Das heißt, wir wollen so hoch, wie wir können springen und der Körperschwerpunkt muss dabei so hoch, wie es geht, kommen. Und der ist eben nicht an deinen Knien oder an deinen Füßen. Wenn deine Füße dann höher sind als deine Hüfte, dann ist das nicht sinnvoll. Dann bist du nicht höher gesprungen. Du hast einfach nur geschafft, deine Füße weiter hochzuziehen. Deswegen würde ich, oder nutzen wir ja auch Boxsprünge nie, um irgendwie maximale oder eigentlich nie, um wirklich maximale Sprunghöhe zu generieren. Dafür ist diese Blockade in Anführungszeichen im Kopf bei den meisten Menschen sowieso viel zu hoch, als dass sie eben genau diese Angst haben, dass sie dann rückwärts wieder runterspringen oder wieder runterfallen von der Box. Die Box ist einfach nur da, um die Landung rauszunehmen. Und dementsprechend kann die Box natürlich auch eine gewisse Motivation sein, um höher zu springen. Aber wir wollen dadurch die Landung rausnehmen und weich landen. Und selbst wenn wir wenn wir beide Boxjumps machen und das machen, weil wir die Landung rausnehmen wollen, dann machen wir den Boxjump auch nicht so, beziehungsweise dann könnten wir auch bei einer 30 cm Box, auf die wir beide auch einbeinig hochspringen können, können wir maximale Sprunghöhe oder nahe maximale Sprunghöhe generieren, weil wir eben wissen, wir wollen in jedem einzelnen Sprung, und das ist die Sinnhaftigkeit von einem Sprung als reine athletische Maßnahme, um explosiver zu werden, müssen wir in jeden einzelnen Sprung quasi so viel reingeben, wie wir können, Effort reinbringen und wollen eben versuchen, so hoch wie wir können zu springen. Und dann ist egal, ob die Box 30 cm, 60 cm oder vielleicht Meter hoch ist. Es geht darum, so hoch wie möglich zu springen und nicht einfach nur auf die Box zu kommen oder die Box so hoch zu stapeln, dass ich irgendwann mit meinen Knien neben meinen Ohren lande.
Ja, absolut. Und das Ganze gilt für super, super viele Sachen. So ganz, ganz kurzer Nebensatz dazu. Das ist auch ein Grund, warum beim Hyrox die meisten Leute gar nicht so weit beim Broadjump springen, weil die Kosten für diesen sehr, sehr weiten Broadjump einfach energetisch so hoch sind, dass man das nicht mehr so schnell schafft. Das heißt, viele beenden vorher quasi den Sprung selbstständig und landen vorher, um einfach nicht so viele Energiekosten darauf zu verbraten. Ja. Obwohl sie weiterspringen können.
Genau, also da gibt es einfach ein Gleichgewicht sozusagen, einen Cut-off-Point, wo es einfach sinnvoller ist, lieber mehr Wiederholungen zu machen, weil die einfach energetisch sinnvoller sind, als jetzt irgendwie in jeden einzelnen Sprung so viel Effort wie möglich reinzubringen. Man muss ja auch dazu sagen, wahrscheinlich können die meisten gar keinen technisch guten, richtigen Broadjump, weil wenn man sich das mal anguckt, könnt ihr einfach mal bei YouTube NFL Combine Broadjump eingeben, wie weit die Jungs da teilweise springen. Das ist absolut, absolut irre. Aber da ist ja ganz wichtig, dass die eben auch eine gewisse Technik haben. Das heißt, die springen nach vorne. Die meisten Menschen springen viel zu hoch bei einem Broadjump und nicht so sehr nach vorne. Nutzen den Dehnungsverkürzungszyklus gar nicht richtig, sondern versuchen eben auch aus dieser halb kniebeugenden Positionen zu springen, nehmen auch nicht den Schwung mit. Und was man eben auch noch als letztes machen muss, ist, man muss sich sehr, sehr groß machen, sehr, sehr lang strecken quasi und im allerletzten Moment die Füße oder die Beine dann nach vorne zu ziehen, weil da geht es dann nicht darum, irgendwie möglichst energetisch sinnvoll zu landen, so wie wir es beim Boxjump gerade besprochen hatten, sondern da geht es darum, möglichst weit zu kommen, wenn man das denn testet, so wie beim Combine. Und dann muss man eben auch die Beine so weit wie möglich nach vorne ziehen, aber das geht halt eben nur, wenn man so lange wie möglich in dieser Flugphase bleibt und den Sprung quasi in der letzten Sekunde abbricht und dann eben die Füße möglichst weit nach vorne zieht. Das war davon mal so ein bisschen abgesehen. Aber wir hatten ja eigentlich haben wir darüber gesprochen und wir geben euch auch keine Sorge an der Stelle, wir geben euch auch gleich nochmal eine Sprungprogression, die wir so, wie wir das Ganze aufbauen, wie wir das Ganze verwenden bei unseren Klienten, vor allem jetzt eben mit Patellasehnen, aber eben nehmen wir auch mit rein Achillessehnen Klienten mit rein, aber vorher wollen wir auf jeden Fall nochmal klären, wann sind denn Sprünge im Training nicht sinnvoll? Weil das eben eine Sache ist, die ich sehr, sehr häufig sehe, dass dieses Verständnis dafür, in welchem Kontext der Reha jetzt Sprünge sinnvoll sind und wann nicht, ganz häufig nicht gegeben ist. Das sind dann Leute, die sich eben das Wissen so angestückelt zurecht gelesen haben oder angelesen haben über Instagram-Posts, über vielleicht eben Blog-Posts, was auch immer, und aber das große Ganze nicht verstanden haben und dann vor allem diese Situation entsteht, dass wir nehmen jetzt einfach mal Fußballer oder wir haben es eben auch bei Läufern ja auch, aber jetzt bei Fußballer ist das nochmal so ein bisschen typischer, dass die noch im Fußball drin sind, Sehnenschmerzen haben, meistens ja Patellasehnenschmerzen dann und gleichzeitig noch plyometrische Übungen machen, weil sie gelesen haben, dass Plyos, vielleicht auch bei mir oder bei uns, dass Plyos sinnvoll und wichtig oder elementar sogar für die Reha sind. Lasse, warum ist das ein Case von ist nicht sinnvoll?
Weil die Ladung, die einfach auf die Sehne kommt, ja grundsätzlich noch von der Sportart, also dem Training oder den Spielen, einfach sehr, sehr hoch ist. Und in diesen Fällen ist es halt einfach nicht sinnvoll, die Sehne nochmal zusätzlich mit den höchsten Load-Applikationen zu triggern, die sie ja eigentlich überhaupt erfahren können. Das haben wir ja gerade versucht, so ein bisschen auseinanderzunehmen. Ne? Also da sind wir ja noch nicht ganz tief reingegangen, wenn es darum geht, wenn es um den Strain der Sehne geht, also um die Ausdehnung eben der Sehne, beziehungsweise den auch Peak-Strain oder den Peak-Force, wenn man das jetzt so übersetzen möchte. Also was für Ladung kommt tatsächlich an der Sehne an und wie schwer wiegt das eigentlich als energetische Kost? Energetische Kosten. Das heißt also, die Frequenz, in der dann Belastung auf die Sehne kommt, in der Spitzenbelastung ist viel, viel zu hoch und die Sehne hat eigentlich gar keine Chance mehr, sich zu regenerieren. Wenn man jetzt so dieses Case aufmacht und sagt, okay, ich trainiere am Montag im Studio Krafttraining, mache sogar die richtigen Sachen, heißt also, ich belade irgendwie meine Sehnen mit Krafttraining, langsame Bewegungen und so weiter, mache dann aber Plyos noch dazu im Anschluss oder Sprünge generell am Anschluss, dann habe ich dienstags Training, dann mache ich mittwochs nochmal Krafttraining, dann habe ich donnerstags wieder Training und dann habe ich samstags ein Spiel beispielsweise. Dann kann man sich vorstellen, dann haben wir, wenn wir das jetzt zusammenzählen, haben wir dann fünfmal irgendwie die Spitzenbelastung in der Woche für die Sehne und nur zwei Tage, in denen die Sehne generell irgendwie regenerieren könnte, theoretisch. Das ist natürlich in der Frequenz viel, viel zu hoch.
Also wir wollen, also im Reha-Kontext sehen wir die Sprünge vor allem als Hinführung, unter Umständen auch als, wenn wir jetzt von Landung und sowas sprechen, natürlich irgendwie auch eine koordinative Schulung oder eben, wo es auch darum geht, Knie oder Hüfte und so weiter zu stabilisieren oder stabiler zu bekommen. Aber grundsätzlich sind Sprünge in den meisten Fällen einfach eine Hinführung zwischen dem rein Reha-Kraftkontext und dann eben der Zielsportart, eben dem Basketball, Volleyball, Fußball, was auch immer. Und wenn man dann eben in dieser Sportart schon drin ist und diese Belastungen, die wir da haben, die wir eigentlich durch die Sprünge vorbereiten wollen, wenn wir die aber schon haben, dann brauchen wir nicht noch zusätzlich Sprünge, um die eigentlich dafür gedacht sind, sich da hinzuführen. Das heißt, es ist einfach doppelt gemoppelt, in Anführungszeichen, weil der Sehne ist es ja theoretisch vollkommen egal. Die weiß ja nicht, dass du jetzt irgendwie Fußballschuhe anhast und deine Intention jetzt ist, Fußball zu spielen und du in deinem Kopf das quasi getrennt hast. Die kennt Belastung in der Höhe, im Gelenkswinkel und so weiter, ne, den ganzen Parametern, die man da eben erheben kann. Und der Rest ist ihr egal, ob du jetzt darüber nachdenkst, dass das Fußball ist, ob du das jetzt Tischtennis nennst, obwohl es Fußball ist, das ist der Sehne vollkommen irrelevant. Die kennt einfach nur die Belastung, die du auf sie draufbringst. Und deswegen ist es dann, gerade wenn wir eben von einer Sportart sprechen, die solche Belastungen schon beinhaltet, dann ist es nicht sinnvoll, da eben noch mit Sprüngen drauf zu feuern. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Wir hatten ja auch schon Klienten, ich hoffe, also ich glaube nicht, dass er es uns jetzt übel nimmt, deswegen nehmen wir ihn jetzt einfach mal. Wir hatten einen österreichischen Spieler, Rugby-Spieler der Nationalmannschaft, den wir mit oder wegen seiner Achillessehnenschmerzen betreut haben, während er noch gespielt hat und auch also darüber hinaus dann quasi. Und der am Anfang, bevor wir mit ihm zusammengearbeitet haben und beziehungsweise wo ich noch so ein bisschen nur mehr beratende Funktionen quasi hatte zu seinem Training, hatte er noch relativ viele eben Knöchelsprünge, Knöchelsprungvarianten, also alles, was eben die Achillessehne stark belastet, in seinem Training mit drin. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass der gute Mann gebaut ist wie ein kleiner Panzer und dementsprechend dann natürlich nochmal mehr Belastung oder nochmal mehr Last drauf liegt auf der Sehne, als jetzt, wenn wir jetzt irgendwie durch die Gegend springen mit unseren zarten 70 bis 80 Kilo. Aber bei dem waren einfach die Sprünge quasi, wir nennen es einfach mal Junk-Volume, also einfach wie ChatGPT es gesagt hat, Lärm, zusätzlicher Lärm. Also einfach nur unnötige Belastung, die er gar nicht gebraucht hat, weil er eben im Rugby schon drin war die ganze Zeit und das nur zu noch mehr Belastung geführt hat und einfach ja nicht sinnvoll ist, nicht notwendig ist. Aber Lasse.
Genau, ja, das.
Weil ich meine, manche Leute haben ja auch die Idee, und da hatten wir ja jetzt gerade auch eine Diskussion mit einem Klienten. Ja, aber ich möchte ja Sprünge irgendwie in mein Training mit reinnehmen, sei es jetzt als Fußballer, weil ich explosiver werden möchte, sei es jetzt als Läufer, weil ich meine Laufökonomie verbessern möchte, meine Steifigkeit vom ganzen System irgendwie verbessern möchte. Da muss ich doch Sprünge mit reinnehmen.
Also wenn wir abgesehen vom Kontext reden, dann ist es eher sinnvoll als nicht sinnvoll. Ne? Also wenn wir das jetzt rein vom Reha-Kontext lösen und nur das aufmachen, was du gerade gesagt hast, also ich möchte gerne meine Sprungkraft verbessern, ich möchte gerne meine Laufökonomie verbessern, dann ja, ne? Dann ist es durchaus eher sinnvoll. Die Frage ist aber gerade auch hier, was passiert denn dabei? Also was löst das Ganze denn aus? Und wenn wir jetzt das wieder auf die Sehnen beziehen wollen, ne, ich meine, denke, darauf willst du ja mittelfristig jetzt hier hinaus, eventuell, dann ist es natürlich so, und das hatten wir ja im Vorhinein auch schon mal ganz kurz besprochen, was schult es eigentlich? Und das ist ja eben, die gesamte Kette wird dadurch belastet und auch geschult. Das heißt, es ist ganz oft auch einfach so eine funktionelle Anpassung, aber auch eine gewisse Steifigkeit. Wir reden jetzt mal von der Achillessehne, weil da ist es immer so ein bisschen plastischer, um sich das vorzustellen. Dann ist es auch eine Gesamtstiffness des Sprunggelenks, das dann dadurch geschult wird, wenn du viele Plyos zum Beispiel machst. Was natürlich hinten raus definitiv besser für deine Laufökonomie ist, wenn du ein steiferes Sprunggelenk insgesamt halt hast.
Knie,
das heißt,
Hüfte,
das ist
komplex.
Auch,
ist ja auch mit dabei.
Exakt.
Ne? Also da gibt es ja Untersuchungen.
Ich wollte gerade sagen, also die ja, definitiv. Also wie gesagt, die Synchronisation eben dieser verschiedenen Teile wird definitiv besser dabei. Ne? Also eine Bewegung wird generell zielgerichtet. Ich glaube, darauf kann man sich dann einigen, wenn man das Ganze
System steifer kann, mehr Energie aufnehmen und wir abgeben. Dadurch sind wir effizienter, verbrauchen weniger Sauerstoff und dementsprechend haben wir zum einen mehr Vortrieb, laufen schneller und wahrscheinlich eben auch weniger Energieverbrauch. Dementsprechend können wir besser, schneller laufen. Oder länger schnell laufen. So.
Ja, exakt so wäre die Herleitung. Das heißt also, der Gedanke an sich ist absolut sinnvoll, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man seine Leistung verbessern möchte. Nur ist es ja damit nicht getan, leider Gottes. Also jedenfalls, wenn wir das jetzt wieder auf den Sehnen-Reha-Kontext beziehen. Und in unserem Kontext wird das ja oftmals gleichgesetzt als, vielleicht auch mit einer Spur Halbwissen, so, ja, man braucht das ja. Und das haben wir ja jetzt ja versucht, schon so ein bisschen auseinanderzunehmen. Warum brauchen wir das? Wir nehmen den Leistungsaspekt mal raus und sagen, ja, wir brauchen das, um diese Lücke eben zu schließen, beziehungsweise um sehr klar Belastung, die hinführend zu einer Sportart-Spezifität ist, sehr klar einklassifizieren zu können. Das heißt, wir können sehr klar sagen, diese Belastung kam zu diesem Zeitpunkt an die Sehne heran, um dann auch eine gewisse Progression aufbauen zu können. Ja, oder eben einen Rückschritt machen zu können, wenn es zu viel war. Wenn wir das eben nicht haben, sondern es willkürlich wird, dann fehlt uns so ein bisschen dieses Steuerelement dahinter. So, deswegen machen wir das ja überhaupt in diesem Übergang zur Sportartspezifität. Nur ist es halt nicht sinnvoll, beziehungsweise nicht so, dass plyometrische Übungen oder Sprünge generell irgendwie super Gewinn bringen für die Materialeigenschaft der Sehne an sich sind.
Vor allem die Steifigkeit.
Vor allem die Steifigkeit.
Jetzt, um da noch einen Zwischenpunkt reinzuwerfen, wir hatten ja jetzt eben gerade schon gesagt, dass wenn man eh schon in seinem Sport drin ist, und da ging es eben auch um einen Klienten, mit dem wir das besprochen hatten, jetzt zum Abschluss des Coachings quasi, der schon wieder im Laufen drin ist und dann eben die Frage stellt, naja, alle um mich rum, alle Lauftrainer, alle in meiner Laufbubble erzählen eben, dass sie Sprünge mit eingebaut haben in ihr Training und dadurch eben mehr Geschwindigkeit bekommen haben, weil eben mehr Steifigkeit und so weiter. Jetzt ist eben ganz eine Sache ganz wichtig nochmal zu verstehen, das haben wir natürlich auch schon Trillionen Mal erwähnt, aber es ist trotzdem ganz, ganz wichtig. Im Zuge von so einer Sehnenproblematik, von Sehnenschmerzen haben wir, je stärker das Ganze ausgeprägt ist und je länger das Ganze auch schon geht, tendenziell Ausnahmen gibt es immer, aber haben wir eine verringerte Steifigkeit, also eine verringerte Materialeigenschaft, Steifigkeit der Sehne. Das heißt, wenn wir uns die Sehne wieder wie so ein Gummiband vorstellen, was sich eben zusammenziehen und beziehungsweise ausdehnen und zusammenziehen kann bei jedem Schritt und dadurch ja eben Vortrieb erzeugt, das ist eben der Sinn und Zweck von den Sehnen, ich wollte schon sagen, von uns Sehnen, sehr geil, von den Sehnen.
Ja. Wir sind Sehnen.
Dann kann man sich das einfach vorstellen, dass man quasi einfach auf der einen Seite vielleicht eben so ein schönes blaues Widerstandsband hat, so ein richtig fettes, was eben sehr, sehr viel Kraft aufnehmen wie abgeben kann, aber sehr, sehr steif und fest ist. Das heißt natürlich, wenn ich da viel Kraft reingebe, also viel, viel Kraft reinfeuer, dann kriege ich auch sehr, sehr viel Kraft wieder raus, weil das eher eben wie so ein Gummi wirkt. Auf der anderen Seite, auf der betroffenen Seite, wenn es sehr stark schmerzhaft ist, also tendenziell je stärker schmerzhaft und je länger das Ganze eben schon geht, desto weicher wird die Sehne. Also genau gegensätzlich zu dem, wie wir es empfinden. Ja, diese Steifigkeit am Morgen, die ist tatsächlich nicht die Materialeigenschaft Steifigkeit im Sinne von, das Gummi wird steifer, sondern steifer? Eher, naja, wie soll man es formulieren, das Gummi wird
Wenn du es rauslegst zum Beispiel und bei den Temperaturen, die wir gerade haben, dann ist es etwas steifer, kann ich dir so sagen, wie es ist, liegt am Eis. So kannst du es vielleicht übertragen, ne? Weil grundsätzlich, ne, das Wasser oder vielmehr Flüssigkeit spielt ja auch eine Rolle. Das heißt also definitiv, ne, du hast halt das Gummiband rausgelegt, es wird steifer aufgrund des Wassers, was gefroren ist innerhalb des Materials und das ist das, was es steifer macht und nicht das Material sich.
Das ist brillant. Ja, wunderschön. Ja, dann genau, nehmen wir das so. Aber grundsätzlich ist dieses Gummiband, also aka die Sehne, ist weicher. Ja? Und das heißt, wenn wir jetzt eben im Zuge von unserer Sehnenreha unter anderem ein Ziel haben, nämlich die Steifigkeit der Sehne wieder zu verbessern, wieder steifer zu machen, eben weil wir auch wissen, dass eine weniger steife Sehne mehr langgezogen wird, mehr Strain erlebt, also Strain als die Rate, wie lang die Sehne gezogen wird bei einer Belastung im Vergleich, also wie viel Längenzunahme die Sehne hat quasi in der Belastung im Vergleich zur Ruhelänge, dann wissen wir, dass eben, wenn eine Sehne an Steifigkeit verloren hat, dass sie dann mehr langgezogen wird, also mehr Strain erlebt innerhalb von der gleichen Belastung, ja, und dadurch das Risiko beziehungsweise das Risiko quasi erhöht ist, in Anführungszeichen, dass einfach mehr Zellschäden, Gewebschädigungen auftreten quasi und dadurch eben auch einfach die Tendinopathie, also diese Sehnenproblematik weiterhin da bleibt, weiterhin begünstigt wird. Ne? Wir wissen ja eben, dass wir die Sehne in einem gewissen Korridor belasten müssen. Wenn wir das zu viel machen, dann ist es nicht sinnvoll. Genauso wie wenn wir zu wenig machen, ist es sinnvoll. Aber eben jetzt sind wir ja gerade bei den Sprüngen, also eher tendenziell zu viel. Und dementsprechend ist das dann eben keine sinnvolle Sache. Das heißt, bei Tendinopathien haben wir eben eine verringerte Steifigkeit. Und wenn wir jetzt eben diese Steifigkeit wieder verändern wollen, also verbessern wollen, dann müssen wir eben unser Krafttraining machen. Wir müssen die Schmerzen runterbringen, weil die Schmerzen eben auch dafür sorgen, dass die Muskulatur weniger gut angesteuert wird, die Maximalkraft inhibiert, also gehemmt wird. Und wenn wir das eben reversieren wollen, also wieder rückgängig machen wollen, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass die Schmerzen runtergehen, dass wir die Steifigkeit der Sehne durch Krafttraining wieder trainieren. Das kommen wir gleich noch dazu. Aber eben nicht, also dann ist es halt nicht sinnvoll, wenn wir schon wieder in unserem Sport irgendwie so halb drin sind, wie der benannte Fußballspieler am Anfang, wo wir gesagt haben, dass er noch weiter in Sprünge macht, oder jetzt eben auch ein Läufer, der schon wieder läuft und dann gleichzeitig Sprünge machen will, unser Pferd auf die Sprünge zu setzen als Mittel, um wieder Steifigkeit aufzubauen, weil das einfach nur, also weil es zum einen nicht so gut geeignet ist dafür und zum anderen einfach die Sehne sehr, sehr stark belastet und tendenziell dann eher zu mehr Schmerzen führt, was wiederum negativ ist für die Steifigkeit. Das heißt, die Sprünge sind in dem Kontext einfach nicht gut angelegtes Geld oder Zeit, wenn man es formulieren möchte, für diesen Zeitpunkt.
Ja.
So. Ja, und schließ doch an hier.
Ist alt.
Erzähl uns doch ein bisschen, wenn wir jetzt sagen, okay, es ist jetzt.
Was passiert denn
was
da?
Was passiert denn da? Was machen wir denn jetzt, um irgendwie was Steifigkeit zu erhöhen?
Also warum oder funktioniert warum? Das überhaupt? Weil eigentlich, ja, ich meine, gerade, eigentlich hast du es ja gerade gesagt, ne, die Sehne wird an sich nicht steifer, sondern sie wird rigider durch eben eine Tendinopathie. Nee, sie wird nicht rigider, sie wird weicher.
Pliable.
Ja, bei weich. Wir bleiben bei weich. So, sie wird weicher.
Weicher wieder, heißt es sagen würde. Weicher.
Hessisch finde ich aber, naja, ist egal. Anderes Thema. Sie wird weicher. Aber der Strain, der auf sie wirkt bei gleicher Belastung, wird größer. Nun ist es aber so, dass wir einen gewissen Strain brauchen, also das Ausmaß vor allen Dingen, das heißt also das prozentuale Ausmaß eben dieser Verlängerung aus dem Ruhezustand, um das überhaupt wieder in die richtige Richtung bringen zu können. Klingt erstmal sehr merkwürdig, aber der physiologische Hintergrund ist einfach, dass diese mechanische Dehnung eben dieses Remodeling triggert, ne, durch eben Kollagenreorganisation, durch Quervernetzung eben des Gewebes, durch Anpassung der extrazellulären Matrix. So. Also der Modulus wird verändert, dadurch verändert sich auch die Steifigkeit der Sehne wieder. So, das ist das, worüber wir sprechen. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, das würde theoretisch in wirklich nur komplett in einem Elfenbeinturm und alle, ich sag mal, alle physiologischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten so halbwegs außer Kraft gesetzt. Aber theoretisch würde das auch durch plyometrische Übungen funktionieren. Also
könnte man die Steifigkeit der Sehne wieder erhöhen.
Das könnte man. Aber man kann es halt nicht so programmieren, weil wir haben ja gerade schon versucht herauszustellen, dass die Kosten dieser Belastung einfach sehr, sehr hoch sind. Das bedeutet, ne, wenn wir jetzt wieder zurück zu unserem Beispiel mit den Broadjumps beim Hyrox gehen, das ist einfach etwas, was sehr, sehr hoch auf dieses Konto der Energie einzahlt, wovon wir uns tendenziell zu lange erholen müssten, um das so oft und so gewinnbringend in der Zeitdauer zu machen, dass es eben diese Dinge triggert, die ich gerade angesprochen habe. Ne? Also die Matrix-Remodellierung triggert. Deswegen sind plyometrische Dinge nicht die beste Maßnahme, um die Steifigkeit der Sehne nachhaltig im Sinne der Reorganisation des Gewebes anzusetzen. Das war sehr abstrakt, ich weiß, es tut mir auch leid, aber anders ist wahrscheinlich nicht zu erklären.
Ich versuch's nochmal. Okay. Also.
Du versuchst es nochmal runterzubrechen.
Also beim Krafttraining haben wir Strain-Raten, in denen wir landen wollen. Also, wie gesagt, Längenveränderung der Sehne im Vergleich zum Ruhezustand, in der wir landen wollen, um diese Adaption zu triggern, weil Sehnengewebe, ganz wichtig, ist ein Gewebe, was sich auf Zug anpasst. Nicht durch Druck, nicht durch irgendwelche anderen Sachen von außen, sondern durch Zug. Wichtige Sache, deswegen machen wir das Krafttraining überhaupt. Und da brauchen wir Strainraten von 4,5 bis 6,5%. Das ist so das, was man eben im Moment denkt, was es ist. Aber auch das variiert extrem von Person zu Person. Deswegen ist es, man kann es sowieso nicht messen, ist deswegen einfach nur ein hypothetisches Ding oder ein theoretisches Ding. Aber es ist wichtig, um das klar zu machen. Jetzt haben wir bei Sprüngen dann vielleicht einen Strain von 10% oder vielleicht sogar 12%, wenn es extrem wird. So. Und wir brauchen aber eben diesen Strain nicht einfach nur einmal als Peak Strain, also als eine maximale Dehnung in dieser Situation, sondern eine gewisse Gesamtheit an Dehnung in dieser Position oder Zeit, die wir in dieser Dehnung verbracht haben, in Anführungszeichen, oder wie wir die Sehne gedehnt haben. Und dies eben bei Sprüngen sehr, sehr kurz. Dadurch, dass ein Sprung sehr, sehr kurz dauert, wo wir kurze Bodenkontakt haben, die Sehne wird ganz kurz langgezogen und zieht sich wieder zusammen. Das ist ganz, ganz kurz. Und das heißt, was wir eben machen müssten, wir müssten quasi, keine Ahnung, 10.000 Sprünge machen, um das quasi auf das gleiche Level zu kommen. Das ist völlig wirrer, hypothetischer Vergleich. Aber um 10.000 Sprünge zu machen von irgendeiner Sprungart, wo die Sehne eben ihren Strain bekommt, um auf diese Gesamtzeit zu kommen im Vergleich zu 4x8 mit 4 Sekunden hoch, 4 Sekunden runter im Wadenheben, wo wir diesen Strain von 4,5 bis 6,5% eben haben, dass wir quasi auf die gleiche Gesamtdauer, Gesamtaufwand quasi kommen. Und gleichzeitig haben wir aber bei Sprünge eben, genau wie du gesagt hast, das Problem, dass es sehr, sehr krass da reinhaut und die Sehne sich extrem lange davon erholen muss, von diesen hochintensiven Belastungen, eben weil der Strain so hoch ist, eben weil wir dadurch mehr Gewebsschädigungen haben und so weiter. Und das einfach, deswegen hast du ja gesagt, Elfenbeinturm dazu führen würde, dass, wenn man jetzt irgendwie dahin gehen würde, man würde sagen, ich möchte die Steifigkeit der Sehne durch Sprünge erhöhen, man sich einfach gnadenlos ins Auskatapultieren würde und sich in die absolut schlimmste Tendinopathie des Lebens irgendwie reinmanövrieren würde, weil die Belastung einfach so hoch ist, die Sehne sich nicht davon regenerieren würde und es einfach deswegen nicht zielführend ist und wir deswegen Krafttraining brauchen. Und beim Krafttraining, wolltest reingrätschen?
Nee, ich würde dir gerne nur mal so eine ketzerische Frage stellen wollen in dem Zusammenhang, weil wenn wir schon im Elfenbeinturm sind und jetzt von dem Beispiel in der Reha, ich denke, das ist relativ klar geworden, dass das jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist. Also das dann in diesem Kontext zu versuchen. Aber was ist denn, wenn jetzt Leute, und da kommen wir ja zu dem Ursprungsclaim, den du ja eingeleitet hast, wenn Leute jetzt sagen, ja, aber ich möchte das gerne machen, um meine Sehne steifer zu machen, abgesehen davon, dass sie keine Schmerzen haben. Ist das denn dann sinnvoll, plyometrische Übungen oder Sprünge zu machen?
Nee, das Problem ist halt eben, dass wir, also das hat man früher gedacht, ne? Dass sich die Steifigkeit erhöht, der Sehne, und dass man deswegen eben auch Sprünge macht dafür. Mittlerweile wissen wir aber halt, dass das eigentlich nicht so gut funktioniert, sondern dass es einfach nicht besonders zuverlässig ist. Es gibt einzelne wenige Studien, die quasi zeigen, dass wir eine gewisse Steifigkeitserhöhung haben. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass wir es mit Krafttraining deutlich besser hinbekommen. Und zwar sehr, sehr verlässlich, wenn wir das sehr, sehr schwer machen. Deswegen sagen wir das ja auch so häufig dazu, dass wir im Zuge der Reha oder im Laufe der Reha gegen irgendwann Mitte, Ende auf jeden Fall dahin kommen wollen, dass wir sehr, sehr schwere Gewichte benutzen, sehr, sehr hohe Gewichte, relativ natürlich zu dem, was wir bewegen können, über 70-80% unseres Maximalgewichts, damit wir auf jeden Fall diese Steifigkeit verbessern. Eine Methode dafür wäre zum Beispiel die Berliner Methode. Wenn euch das nämlich interessiert, da habe ich nämlich eben über die Anpassung von Sehnengewebe, habe ich ja eben schon mal mit einem von den Wissenschaftlern von der Berliner Methode, nämlich dem Dr. Falk Mersmann, gesprochen in der Folge 29, die ich auch gerne nochmal anhören dürfte. Das ist sehr theoretisch, aber es ist auch unfassbar interessant, wenn man da so ein bisschen reingenördet sein möchte. Aber die Berliner Methode arbeitet halt mit Kräften von über 90%. Und da haben wir auf jeden Fall verlässlich diese Sehnenanpassung. Und da hat man eben auch in Studien gesehen, dass wir quasi eine Belastungsdauer, eine Kontraktionsdauer von 3 Sekunden war das, was sie so als Minimum ausgemacht haben. 3 Sekunden pro Belastungszyklus quasi, pro Wiederholung brauchen, mit einem sehr, sehr hohen Strain, damit die Steifigkeit der Sehne sich verbessert. So. Deswegen ist Krafttraining insgesamt einfach besser geeignet, weil es verlässlicher ist. Und bei Sprüngen wissen wir eben auch noch nicht so hundertprozentig, ob das jetzt tatsächlich immer zutrifft oder nur bei manchen oder vielleicht nur in einem bestimmten Setting. Also da ist man sich einfach noch nicht so sicher. Deswegen würde ich da mein Pferd nicht drauf setzen. Aber es gibt ja auch Untersuchungen, die quasi zeigen, dass wenn Läufer Sprünge integrieren, gerade gibt es also Drop-Jumps zum Beispiel ist eine Übung, das heißt einfach von einer Box runterspringen, federn und dann auf eine andere Box wieder rauf oder einfach nur von einer Box runter und federn und wieder hoch, ja, dass das quasi, wenn man das über einen gewissen Zeitraum macht, als Läufer dazu führt, dass sie ihre Zeiten deutlich verbessern konnten im Sinne der Laufökonomie. Und das aber wahrscheinlich eben daherkommt,
gut,
von dem, was wir gesagt haben, dass es da nicht um Steifigkeitsgains der Sehne an sich geht, sondern eher vom ganzen System, dass der Körper quasi lernt, Kräfte besser zu absorbieren oder aufzunehmen und wieder abzugeben, beziehungsweise ja, einfach da effizienter drin wird, die Steifigkeit des Systems zu erhöhen und dadurch einfach mehr Vortrieb generieren kann. Sehr vermutlich.
Würde ich mitgehen. Dann hätten wir ja noch den Fall, dass wir ja auch wissen aus Studien, die Athleten mit Nicht-Athleten verglichen haben, also Kontrollgruppen, und dann die Sehnensteifigkeit dort gemessen wurde. Und das ist meiner Meinung nach mal wieder so ein typisches Ding, was die Forscher wahrscheinlich selber gar nicht intendiert haben, ohne jetzt die Studie im Einzelnen im Kopf zu haben oder welche es jetzt genau ist. Spielt nämlich dafür gar keine Rolle, sondern dass dann gezeigt wurde, ja klar, dass Athleten generell eine höhere Sehnensteifigkeit aufweisen als die Kontrollgruppe. Nur das ist dann wieder so ein bisschen, sage ich ja, dieser logische Fehlschluss, dann wird davon ausgegangen, die machen ja ganz viele Sprünge in ihrem Training, davon wird das ja kommen. Das heißt, da wird dann wieder irgendein etwas exkludiert, was aber wahrscheinlich nicht der einzige Grund dafür ist oder was der wahrscheinlichste Grund ist, die machen das halt schon ewig lange. So, und wenn jetzt ein Noob kommt und sagt, okay, ich mache das jetzt und will meine Sehnensteifigkeit durch Sprünge verbessern, dann wird das halt nicht innerhalb von den nächsten 6 bis 8 Wochen passieren, in denen du vielleicht dein Training machst, sondern das wird halt erst passieren, wenn du das sehr, sehr lange kontinuierlich in deinem Training mit integrierst und dir auch die Erholungsphasen und vor allen Dingen deinen Sehnen diese Erholungsphasen gibst, um sich einfach von der Dosis des Strains zu erholen. Ja.
Absolut. Und also das ist das eine, ne, wieder so Henne-Ei-Prinzip, ne, also kommt die höhere Steifigkeit vom System oder von der Sehne in dem Fall vom Training oder haben sie das schon von Natur aus, ne, also ist ja auch eine genetische Komponente unter Umständen dabei, die erlaubt, dass sie das vielleicht besser nutzen können. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass sehr, sehr häufig Basketballer, also aus dem Basketball weiß ich das einfach, dass es da sehr, sehr häufig quasi so der Fall ist, dass diejenigen, die die am höchsten springen, also am explosivsten sind, wenn man sich da die Gelenkswinkel anguckt, die springen nicht aus der Kraft heraus, sondern eben aus der Sehnendehnung heraus, also aus der Elastizität, die sie haben, heraus. Und das ist eine genetische Komponente sein. Da habe ich, sagen wir mal, was zumindest was meine Sehnen angeht, auch eher mehr Glück gehabt. Dafür, dass ich recht wenig Unterkörperkraft habe, bin ich recht bouncy, also recht federnd unterwegs dafür im Vergleich und konnte deswegen auch wahrscheinlich eher relativ hoch springen im Vergleich zu meinen, im Sportstudium zu meinen Kommilitonen. Wenn man sich eben Elite an Leute anschaut, da ist das eben tendenziell auch eher so. Ja, da hatten wir ja eben auch vorher drüber gesprochen, hatte ich letztens einen Post gesehen. Ich möchte es gar nicht jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, wie verlässlich das ist, aber ich fand es unfassbar spannend und wir werfen das jetzt einmal so in den Raum, würde auch auf prinzipiell passen. Ich habe es aber nicht nachgeprüft. Es gibt einen Hochspringer, den Stefan Holm, werde ich auch demnächst mal noch ein Reel dazu machen, weil das ein absolut faszinierender Kerl ist, von dem es unzählige Trainingsvideos gibt, wie er über Hürden springt, also so Hurdle-Hops macht, quasi so quasi über eine Hürde drüber, über die nächste direkt weiter drüber, also quasi so also beidbeinige Sprünge da drüber macht und es einfach aussieht, als wäre ein Känguru. Also der Mann hat einfach Sprungfedern eingebaut, das ist unglaublich, der springt über diesen Dehnungsverkürzungszyklus unfassbar hoch, das ist wirklich bekloppt, ist Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister und das mit nur 1,81 Meter, was relativ klein ist für einen Hochspringer. Logischerweise, wenn man größer ist, dann hat man, ne, also es fällt einem leichter, über was Höheres drüber zu springen, relativ logisch. Als kleinerer ist das nicht so leicht. Und
ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Du als 1,20 Gnome, ja. Und der Stefan Holm.
Ich laufe drunter durch.
Das ist richtig. Das ist das, deswegen, du tunnelst ja auch die Leute, aber indem du durchdribbelst, ne? Ja, richtig. Sehr smart.
Ich kann auch bei großen Gegenspielern, kann ich mich einfach immer um die rumdrehen. Die wissen
das
gar nicht,
wo ich bin. Um die Beine rum machst du so eine 8, ne? Ja,
ja,
das ist
sehr smart. Genau.
Anyways, nein, worauf ich hinaus wollte, Stefan Holm hat wohl eine gemessene Steifigkeit der Achillessehne, die viermal so steif ist wie die von einem Durchschnittsmann. Viermal so steif und dass der aber dementsprechend auch Kräfte von 1,8 Tonnen braucht, um seine Sehne einen Zentimeter zu stretchen. So, das heißt, wenn der Mann anläuft so muss man sich ja überlegen, wenn ihr so ein, also wir können da jetzt dieses Widerstandsbandprinzip immer wieder nehmen, wenn wir ein unfassbar starkes Widerstandsband haben oder so eine richtig krasse Feder, das vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil so ein Widerstandsband kann man ja unter Umständen nochmal ein bisschen bewegen, aber so eine richtig, richtig harte Feder, ne, die man so unter Umständen gar nicht auseinanderziehen kann, dann bringt dir das nichts, um quasi irgendwie zu federn irgendwo, wenn wir gar nicht erst in der Lage sind, diese Feder auseinanderzuziehen, aka, wenn wir bouncen wollen mit der Achillessehne, aber gar nicht erst die Kraft darauf bringen können, um diese Federkraft überhaupt zu nutzen, dann ist es am Ende halt trotzdem, ja, wie als hätten wir einen Holzschuh an. Das bringt uns dann nichts weiter. Das heißt, der Mann muss einfach unfassbar viel Kraft in den Boden rammen, wenn er seinen Anlauf macht beim Hochsprung, um überhaupt diese Kraft auf die Sehne applizieren zu können, damit sie sich ausdehnen, wie er zusammenzieht und eben ihm überhaupt erlaubt, so hoch zu springen. Und deswegen ist auch da super spannend zu sehen, wenn man den eben getestet hat, wie er einfach nur einen Standhochsprung macht quasi, also einen Counter-Movement-Jump, dass er da einfach eine relativ schlechte, relativ schlechte Sprungkraft hatte quasi, weil er da eben seine Achillessehne gar nicht so krass stretchen konnte, weil es eben in dieser Bewegung einfach nicht so möglich ist und dementsprechend gar nicht so hoch gesprungen ist. Wohingegen er bei einem Hochsprung, wo er eben diesen Anlauf hat und dann den Fuß setzen kann, diese Kraft dann eben da auf die Sehne appliziert wird und die Sehne eben so nutzen kann, extrem hoch gesprungen ist. Wie gesagt, Olympiasieger, Weltmeister und so weiter. Also super, super spannende Sache. Auch da wieder, ne, wenn wir die Top-Hochspringer angucken, dann werden wir das wahrscheinlich eben relativ durch die Bank sehen, dass sie eben sehr, sehr, sehr steife Sehnen haben im Vergleich zu Kontrollgruppen. Und bei Marathonis, habe ich es auch schon häufiger gesagt, ist es ähnlich, nur wahrscheinlich nicht ganz so, weil da geht es dann auch mehr darum, wie die Sehne ansetzt, wie lang die Sehne ist, wie der Hebelarm der Sehne ist und so weiter. Also das ist auch, scheinbar auch nochmal sehr, 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 sehr großes Thema. Aber mit Sicherheit auch einfach eine Sache, die Steifigkeit der Sehne im Ganzen und das ganze System dadurch. So, jetzt wollen wir aber nochmal hier ein bisschen Nägel mit Köpfen machen, ne? Weil wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit nur theoretisch darüber quatschen, sondern auch noch ein bisschen was mitgeben für diejenigen, die die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass wir mal so eine Sprungprogression mal da raushauen und dann vielleicht eben auch nochmal so ein bisschen, wie wir unseren Ansatz verändert haben. Was hältst du davon?
Sorry, ja, ich grundsätzlich
musst du unseren Ansatz nochmal nachgucken.
Finde ich das erstmal. Nee, unseren Ansatz muss ich nicht, ich war ja nur ganz kurz abgelenkt. Also eine Sprungprogression einzubauen, also das ist ja grundsätzlich relativ einfach, hätte ich schon fast gesagt. Auch hier kommt man vom Einfachen zum Schweren, wenn man es jetzt ganz
von niedriger Belastung
würde.
Von
niedriger Belastung zu hoher Belastung. Üblicherweise fangen wir zum Beispiel immer damit an, dass wir irgendwie Landemechaniken mit einbauen. Das heißt jetzt nicht, dass wir super große Anhänger davon sind, Landemechaniken generell zu schulen, weil man sich sonst verletzt. Darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht eher darum, dass wir diese Landungen oder bei Landungen wissen, auch von sehr niedriger Höhe erstmal, um sozusagen dynamische Belastungen in dieser Art überhaupt wieder anbahnen zu können, um auch so eine kleine Abgrenzung zu haben. Wie reagiert die Sehne da generell drauf? Ja, wäre so immer das Erste. Das heißt, wir fangen da auch beidbeinig an, wir fangen von kleinen Höhen an. Das kann zu kurzen Umfängen gehen, von kurzen Wiederholungen zu etwas mehr Umfängen, klassischerweise dann auch über eine Einbeinigkeit, vielleicht sogar bei Landung, wenn es Bedarf ist. Ne, ihr dürft euch das jetzt auch nicht so vorstellen, dass das irgendwie alles immer komplett hierarchisch ist, sondern es kann natürlich auch relativ schnell fluide parallel innerhalb eines Trainingsplans entstehen. Ja, das ist immer ein bisschen abhängig davon, wo das einzelne Individuum dann steht. Und dann in Level 2 haben wir eben genau das, dass wir versuchen, auch hier im übertragenen Sinne diese plyometrischen Dinge schon mal auch wieder anzubahnen. Das heißt, wir arbeiten da gerne auch mit Vorübungen, dass wir sagen, okay, mal eine schnelle Bewegung, auch zum Beispiel im Sprunggelenkskomplex bei Achillessehne. Also wir nennen das Knöchelwippen, wie ihr es nennt.
Ankle Pulse.
Egal, also es soll einfach Ankle Pulses, ja genau, Ankle Pulses, so auf schön. Und auch da erstmal mit festhalten, zum Beispiel von irgendeiner Referenz des Raumes, dass man sich so ein bisschen Körpergewicht wegnimmt, zu ganz normal beidbeinig, dann zu einbeinig. Das kann man auch, das Ganze kann man dann mit Knöchelsprüngen, also Pogo oder Ankle Hops meinetwegen, wenn man das so nennen möchte, auch machen, auch da mit festhalten. Ey, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, die ich aufnehmen durfte oder musste, je nachdem, aus welcher Richtung man es
betrachtet. Will ich dir ganz genau, wie du das
aufgenommen habe. Ja. Nee, mir hat es tatsächlich dabei auch Spaß gemacht. Ohne Schmerzen macht sowas ja Spaß. kann man so einfach sagen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten, dass man da auch versucht, so ein bisschen das Kognitive zum Beispiel mit reinzunehmen. Das machen wir auch gerne so auf dem Level, dass man sagt, okay, man versucht nicht bloß die Knöchel zu bewegen oder auch so ein bisschen zu hüpfen, sondern wir versuchen dann auch mal von links nach rechts, von vorne nach hinten, vielleicht auch mit Festhalten, von beidbeinig zu einbeinig, von ganz wenig Intensität, heißt nicht so hoch, nicht so federnd, hin zu richtig bouncy zu werden und dann als letztes Level, also bis hier jetzt Level 4 wäre beispielsweise, dass man dann sehr nah schon irgendwie an diese Sportart kommt, an die man möchte. Das heißt also, dass man da schon auch versucht, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Fußball, dass man sagt, okay, da wollen wir schon auch richtige Dehnungsverkürzungszyklen herstellen. Da wollen wir vor allen Dingen aber auch Abbremsen und Richtungswechsel herstellen und das Ganze natürlich auch dann irgendwo auf eine gewisse Einbeinigkeit dann noch reduzieren, weil das einfach nötig ist für die Sportart. Das würde dann aber dementsprechend fast schon so im Übergang zum sportartspezifischen Training stehen.
Genau. Nochmal eine ganz kurze Pause, denn an dieser Stelle hast du die Möglichkeit, diesen Podcast mitzugestalten, damit wir dir noch besser helfen können. Denn am Ende lebt dieser Podcast davon, dass du was davon mitnimmst. Und deshalb schreib uns doch einfach deine Themenwünsche oder ganz konkreten Fragen einfach als Kommentar unter diese Folge und wir werden das dann am Anfang der nächsten Folge beantworten. Und wenn du hier von uns schon was gelernt hast, dann kannst du uns kostenlos unterstützen, indem du jetzt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify gibst. Na komm, das dauert jetzt 5 Sekunden in der Spotify-App, also machst du jetzt einfach gerade schnell. Vielen Dank und weiter geht's. da natürlich auch davon abhängig machen, also wir haben da ja verschiedene Parameter, wir haben da den Umfang sozusagen, ne, von wie viele Sprünge machen wir überhaupt insgesamt, wir haben die Intensität, also wie intensiv ist der jeder einzelne Sprung, und auch das ist ja eben auch sehr, sehr individuell dann. Wir haben zum Beispiel einen neuen Klienten bekommen, der hat, der kann 5 einbeinige Knöchelsprünge, also er hat Achillessehnenschmerzen, kann 5 einbeinige Knöchelsprünge problemlos machen, hat dabei auch gar keine Schmerzen. Kann da auch gut fehlen, das ist überhaupt kein Thema. Er weiß aber, wenn er jetzt mehr Wiederholungen macht, dass er dann irgendwann Schmerzen bekommen wird. Grundlegend ist das natürlich bei jedem so, der irgendwie Achillessehnenschmerzen hat. Das heißt, wenn der jetzt irgendwie, beim einen werden es ist von Anfang an schmerzhaft, beim anderen sind es 5 Sprünge, bei denen es schmerzhaft ist, beim anderen sind es 500 vielleicht oder beim nächsten sind es 10.000. Ich meine, ich könnte das wahrscheinlich auch einmal probieren, beziehungsweise wahrscheinlich wird vorher meine Wade fairerweise aufgeben, aber bei Leuten mit Sprüngen, mit Achillessehnenschmerzen wird das irgendwann passieren. Aber dass man das eben auch davon abhängig macht. Das heißt, bei jemandem, der eben eher auf sehr, sehr starken, abhängig ist vom Umfang, was die Schmerzreaktion oder die Schmerztrigger angeht, muss man eher darauf aufpassen, kann vielleicht eben eher schon mit mehr Intensität arbeiten, aber mit dem Umfang muss man noch aufpassen. Bei jemandem, bei dem es andersrum ist, dann eben logischerweise andersrum. Das muss man dann eben dementsprechend anpassen. Aber was man vielleicht mal so sagen kann, bei der Achillessehne kann man da einfach sehr, sehr, sehr viel früher mit Übungen mit Dehnungsverkürzungszyklus anfangen. Das heißt, mit Wippen, also das Knöchelwippen ist ja nichts anderes als schnelles Wadenheben, wenn man so möchte, nur halt mit Federn quasi. Und eben den Knöchelsprüngen, weil wir einfach die Achillessehne ja eben auch bei jedem Schritt beim Gehen dynamisch belasten. Die Patellasehne hingegen wird sehr, sehr wenig beim Gehen belastet und dementsprechend sind wir da meistens ein bisschen vorsichtiger. So wie du gesagt hast, da fangen wir bei Achillessehnenketten fangen wir relativ selten mit Landungen direkt an, sondern fangen meistens ja dann schon irgendwie mit leichten Sprüngen oder mit Knöchelwippen, je nachdem, wie sensibel das Ganze ist. Bei Patellasehnenketten machen wir ja meistens schon eher erst die Landungen, dann einen rein konzentrischen Sprung, also das, was wir vorhin gesagt haben, ohne den Dehnungsverkürzungszyklus, das heißt zum Beispiel ein Seated Box Jump, also sitzend auf einer Box, springend auf eine andere Box hoch. Und dann als letzte Phase, in Anführungszeichen, was die Sprünge angeht, dann eben mit Dehnungsverkürzungszyklus, das heißt mit einem Counter-Movement-Jump, wo man eben den Schwung von oben runter nimmt, nach oben und dann sich wieder nach oben katapultiert oder von einer Box runter auf eine andere Box rauf zum Beispiel. Ne? So in dem.
Ja, wobei da nach vorne auch nochmal so ein Thema
genau,
ist.
Genau, natürlich, ne? Als Broad-Jump oder generell von der Box runter. Also da gibt es die verschiedensten Varianten. Wichtig ist einfach nur für euch, je intensiver das Ganze ist, desto weniger Wiederholung machen wir logischerweise. Das heißt, wenn wir jetzt eben sowas haben wie die Knöchelsprünge, da arbeiten wir sehr, sehr schnell mit 3x10, 3x15, 3x20, vielleicht 3x30 sogar, wobei wir da immer versuchen, relativ schnell durch die Progression durchzugehen und dann eben eher schnell zu den Belastungen hinzugehen, die wir brauchen. Wir haben ja viele Läufer mit Achillessehne, die dementsprechend dann eben eher relativ schnell zum Laufen, weil es ja auch eine mentale Sache ist, eine motivationale Sache. Wenn man laufen kann und dann wieder das wieder macht, ist es natürlich deutlich besser, als wenn man so einen langweiligen Hoppelsprung da im Gym machen muss. Genauso und genau bei den Fußballern eben oder Handballern, Basketballern, Volleyball, was auch immer wir da immer haben. Wenn wir jetzt eben eine Box-Landing haben zum Beispiel, fangen wir unter Umständen erstmal an mit einem Stepper vielleicht oder mit einer kleinen Box von 30 Zentimetern und vielleicht erstmal 3x3. Also wirklich drei Sätze mit 3 Wiederholungen, mit Pause dazwischen, um erstmal einfach zu gucken, dass das wieder klappt. Und da kann man ja zum Beispiel auch, und das ist noch einmal so ein Punkt für diejenigen, die eben vielleicht ambulant mit Leuten arbeiten oder generell Physios, die auch mit Leuten arbeiten, die nicht nur unbedingt Zehenprobleme haben, sondern vielleicht eben auch Knie-, Hüft-, Knöchelverletzungen hatten, weil ich ja auch eben 2 Jahre im Gelenkzentrum gearbeitet habe in der Gelenktherapie oder in der medizinischen Trainingstherapie und wir da auch viele Knie-Tap, Kreuzband und so weiter eben hatten. Und die Leute da sehr, sehr häufig einfach extrem viel Selbstvertrauen in ihr oder Vertrauen in ihr Knie gerade verloren haben. Da kann es extrem wertvoll sein. Dieses ganze Konstrukt mit, was für eine Übung mache ich, wie sieht die Übung eigentlich aus, das komplett aufzubrechen und ganz, 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 ganz kleine Schritte zu machen. Also da gab es Leute, mit denen habe ich innerhalb von einer Stunde, mit denen ich da gearbeitet habe, wirklich 30 verschiedene Sprungvarianten gemacht und die waren alle minimal schwieriger, schwerer, aufwendiger von dem, was sie da machen mussten, als die vorherige. Das heißt, wirklich angefangen mit einem einbeinigen Sprung, einfach nur 2 Zentimeter vorne, nach vorne, fertig. Dann auf ein Hütchen drauf, auf ein Plastikhütchen, wo man weiß, das Hütchen gibt nach, es passiert nichts. Dann mit der Ferse auf dem Hütchen landen, dann wirklich über das Hütchen drüber und so weiter und dann eben ganz langsam sich voranzuarbeiten, dass die Leute wieder Selbstvertrauen in ihr Knie bekommen. Und bei der Sehnenreha machen wir das ja auch so, dass wir eben wissen, wie unsere Klienten einzeln
nicht ganz so kleinteilig,
aber wir wissen, unsere Klienten sind so und so, also haben eher Angst vor Bewegungen oder vertrauen ihrem Knie oder ihrem Knöchel jeweils nicht, wobei wir das tendenziell ja eher bei den Achillessehnenleuten haben, dass wir dann eben dementsprechend da auch sehr, sehr viel kleinschrittiger vorgehen oder zum Beispiel auch eben eher bei einer Übung erstmal bleiben, erstmal beim Knöchelwippen bleiben, bei Knöchelsprüngen bleiben und das eben eher über die Wiederholungen progressieren, wohingegen wir bei anderen, wo wir sehen, das funktioniert sehr, sehr gut, eher schneller durch die Progression durchgehen und dann eher schneller zu den Übungen hingehen, wo wir wissen, die brauchen sie einfach sehr, sehr viel eher für ihre Sportart.
So. Ja, wie gesagt, das Ganze ist ja immer anpassbar an das jeweilige Setting beziehungsweise an das jeweilige Individuum. Das muss auch so sein, weil nur so kommt man dann am Ende auch dahin, wo man wieder hin möchte oder wo man überhaupt hin möchte.
Absolut. Aber um das einfach nochmal quasi so in den Kontext von denen zu richten, die ja so auf Instagram unterwegs sind und sich dann so von verschiedensten Leuten irgendwelche Sprungübungen oder sowas holen. Na klar, wir haben auch immer mal wieder irgendwie Posts gemacht, wo wir verschiedene Sprungübungen einfach gezeigt haben, einfach mal um so einen kleinen Einblick zu geben. Aber das birgt halt natürlich immer das Risiko und deswegen machen wir das ja relativ wenig, dass Leute das falsch anwenden, weil sie das einfach völlig außer Kontext irgendwie reinpacken. Also ich hatte ja auch, weiß ich nicht, wenn ich dran erinnere, mal ein Reel gemacht, was sehr erfolgreich war, irgendwie mit 600.000 Views, wo es um das Thema Umknicken ging, wo ich eben so eine kleine Routine gezeigt habe mit außen, wenn du häufig umknickst, dann sollst du Außenkantenlauf, Zehenspitzenlauf, Fersenlauf und dann eben Sprünge mit, also beziehungsweise Landungen, einbeinigen Landungen machen und dann Leute gefragt haben, hi, ich habe gerade, akut eine Knöchel-OP nach 200-fach, 50-fachen Bänderriss gehabt, soll ich das jetzt machen? Oder das tut mir weh, ich kann das gar nicht machen. Ja, natürlich sollst du das dann nicht machen. Also das ist, da, ihr merkt, ich muss halt fast schon also lachen und nicht einfach, weil ich mich über die Leute lustig machen will, sondern weil es einfach zeigt, wie weit weg das Verständnis von manchen Leuten, die eben nicht in diesem Sportkontext drin sind, von diesen Sachen ist. Deswegen, wenn ihr jetzt was hört von uns, wenn wir da Übungen propagieren, dann steigt bitte, wenn ihr euch unsicher seid, tendenziell immer mit der viel, viel niedrigeren Progression ein, also mit einer Regression ein, also mit einer Übung quasi, die, wenn wir jetzt von Boxjumps sprechen, dann vielleicht wirklich erstmal mit den Boxlandings, wenn ihr euch unsicher seid. So. Oder vielleicht einfach nur mit einem aus dem Stand raus in eine Landung reinfallen lassen. So. Bevor ihr irgendwelche anderen Sachen macht, ne, über die wir gesprochen haben und dann eben euch in die Schmerzen weiter manövriert und dann sagt der Nielsen Lasser, man muss Sprünge so machen und jetzt tut es aber mehr weh. Das ist immer im Prinzip das Schwierige bei dem Kontext. Deswegen ist es für uns ja auch so wichtig, dass ihr diese Prinzipien versteht, dass wir uns da eben langsam durch diese Progression durcharbeiten wollen, langsam die Intensität erhöhen wollen, in einem geringen Umfang starten wollen und eben kleinschrittig uns nach vorne bewegen wollen, weil wir dann eben wissen, wenn ich die Übung gerade erst geschafft habe letzte Woche, die nahezu gleich war wie das, was ich jetzt gemacht habe und das nur ein kleines bisschen schwieriger ist, dann wird das auch funktionieren. So. Und das ist eigentlich die ganze Magie hinter dem Ganzen, wie wir das in der Sehnenreha verwenden und dann eben, wie du richtig gesagt hast, Lasse, natürlich sehr, sehr spezifisch unter Umständen in Richtung Sportart, wo derjenige wieder hin will. So.
Ja, genau so.
Ein Thema, wollen wir das noch auch anreißen, Lasse, das Thema Kompensation?
Das weiß ich nicht. Kompensation,
worüber wir vorher gesprochen
haben. Ja, gerne. Kompensation. Ja, rappen wir das hier ganz, ganz schnell noch ab. Dann muss ich nämlich mal für kleine Mädchen, also vor allen Dingen mein Hund, weil ich bin alleine.
Nicht alleinerziehend, aber allein zu Hause, ja.
Okay. Ich bin ganz allein zu Hause.
Das allein zu Hause.
Ich habe schirmfrei quasi. Das allein zu Hause. Im Winter.
Nee.
Nicht, dass jetzt hier so diese beiden Einbrecher kommen.
Richtig.
Aber gut. Also, genau, das ist vielleicht auch noch so ein Thema, welches relativ interessant zum einen ist, aber auch vielleicht am Ende, wenn wir es kurz besprochen haben, auch relativ logisch ist. Also wir haben natürlich etwas, wenn wir Schmerzen haben, das hat Nils vorhin ja, glaube ich, kurz schon erwähnt, dann reguliert unser zentrales Nervensystem sozusagen oder hat ein Notfallprotokoll. Ja? Also wie in irgendeinem Film,
irgendwer bricht irgendwo ein und dann gibt es so ein Notfallprotokoll. Das gibt es in unserem Körper selbstverständlich auch. Wahrscheinlich sind wir uns dessen gar nicht mal so bewusst. Das fängt eigentlich schon viel früher an, wenn wir die Leute nämlich aufnehmen würden, also wenn wir wüssten, sagen wir mal 3 Wochen bevor die Schmerzen bekommen, dass die jetzt gleich Schmerzen bekommen werden, könnten wir die jetzt tracken, was die Leistung angeht. Nehmen jetzt einfach hier mal einen Sprinter, der wird auf jeden Fall Patellasehnenschmerzen in 3 Wochen bekommen. Dann würden wir, wenn wir dessen Zeiten nehmen würden, würden wir das jetzt schon sehen, dass seine Leistung reduziert ist, weil das Zentralnervensystem jetzt schon gegenreguliert und sagt, bitte belaste das Kniegelenk nicht mehr so viel. Und das macht es, indem es dir einfach weniger Kraft auf die Muskulatur gibt. Und damit die Sehne, also natürlich auf die Sehne auch, weil das auch kontraktil ist, damit du das nicht so stark belasten kannst. Wenn du dann Schmerzen hast, nee, du darfst
nicht sagen, genau, es wird eine Drossel eingebaut quasi.
Das ist, ja. Genau, es wird eine Drossel eingebaut, exakt. Wenn du dann Schmerzen hast, dann wird es natürlich noch weiter forciert vom Zentralnervensystem, eben durch den Schmerzreiz alleine. So, dann wollen, also jeder, der Schmerzen schon mal irgendwo hatte, in einem Gelenk, wenn man sich viel bewegen muss, macht Bewegung nicht unbedingt angenehmer. Und genau das ist auch eine der Funktionen von Schmerzen, dass du das Gelenk eben nicht weiter bewegst. Und dann kommt es natürlich dazu, dass du gegenkompensieren musst. Das heißt also, wenn wir jetzt wieder den Schritt nach vorne machen, dass wir eben diese Kompensationsmechanismen sehen, dann, also ohne dass man Schmerzen hat, dann ist es ja auch schon so, dass selbst bei Sprüngen werden diese Sprünge einfach nicht mehr so zielgerichtet ausführbar, wie sie eigentlich ausgeführt werden sollten. Dann haben wir auch einen relativ neuen Klienten, wo das auch sichtbar ist. Jetzt kannst du vielleicht ganz kurz darstellen, wie sich das dann geäußert hat, eben wie diese Kompensation dann am Ende auch aussieht oder aussehen kann. Das ist ja nicht, dass das immer
so genau, ganz, ist. Genau, das ist ja der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, weswegen ich noch wollte, dass wir das besprechen. Also für diejenigen, die Physios sind und eben Leute testen, die Kompensationsstrategie von Menschen ist unter Umständen sehr, sehr unterschiedlich. Haben wir jetzt im Vorfeld auch davon, bei Patellatendinopathien, dass Jill Cook und Ebony Rio und diese ganze Forschungsgruppe, dass sie zum Beispiel da sehr, sehr deutlich einteilen, sagen, Leute mit Patellaspitzensyndrom werden sehr, sehr, mit einem sehr, sehr steif landen und oder springen und landen, also mit wenig Kniebeugung, weil sie verhindern wollen, dass die Sehne stark beladen wird in einem tieferen Kniewinkel. Und da können wir auch sagen, ne, wir sehen auch das Beispiel, dass Leute dann sehr, sehr viel Kniewinkel, also sehr, sehr tiefe Kniebeuge zulassen, weil sie die Kraft sozusagen verpuffen lassen und wenn sie das steifer machen würden mit der Landung, mehr Schmerzen haben. So. Und genauso sehen wir das bei der Achillessehne auch und das ist eben ein super gutes Beispiel jetzt im Moment. Ein neuer Klient, ein Fußballer, also Oberliga-Fußballer, der, als wir einbeinige Hops gemacht haben, also getestet haben, also der mit Achillessehnenschmerzen zu uns gekommen ist und wir einbeinige Hops getestet haben und erstmal die gute Seite gemacht haben, da konnte er sehr, sehr gut federn, also hatte eine gute Steifigkeit der Sehne und normalerweise würde man erwarten eben, dass jemand, der nicht mehr so eine gute Steifigkeit hat, eben weil er die Schmerzen hat und so weiter, das Ganze auch schon chronisch ist, er dann eben weniger Steifigkeit hat, wie wir jetzt schon 30 Mal erläutert haben. Und dementsprechend sieht man dann sehr, sehr deutlich, und da hatte ich ja auch schon Videos auf Instagram gepostet, sieht man dann sehr deutlich, wie die Ferse dann eher auf den Boden fällt und quasi und der dieses, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Sehne als Gummiband einfach nicht mehr so steif ist und dann eben einfach die nicht mehr so gut bouncen kann und die Ferse eben einfach eher runterfällt, in Anführungszeichen, eher den Boden berührt als auf der anderen Seite, wenn die auf der anderen Seite die Steifigkeit noch gut ist. Was man bei dem Kollegen aber gesehen hat, ist, dass er gar keine Dehnung überhaupt zugelassen hat und mit einem sind wir relativ hoch von der Ferse her, also relativ hoher Zehenstand in Anführungszeichen, hat versucht zu federn mit einer relativ langen Bodenkontaktzeit. Ich habe vorher zu dir gesagt, es sah eher aus, wie als hätte er einen Holzfuß oder ein Holzbein, einfach weil er wirklich absolut maximal steif das Ganze gemacht hat, weil er auf jeden Fall unterbewusst, muss man sagen, er hat es nicht absichtlich gemacht, aber er hatte dabei schon Schmerzen, aber er hat absolut verhindern wollen, dass er überhaupt die Sehne als Feder benutzt. Und das ist eben auch eine Kompensationsstrategie, die wir sehen. Zum einen diejenigen, die es eben gar nicht mehr verhindern können und einfach das machen und dann halt merken, okay, das eiert halt und es fühlt sich nicht so geil an oder ich habe Schmerzen dabei. Und dann auf der anderen Seite die anderen, die dann schon unterbewusst extrem kompensieren und einfach gar nicht erst wollen, dass die Sehne ihre Funktion als Feder erfüllt. Und dementsprechend dann eben, das eher wie so ein Tock, Tock, Tock aussah mit einer langen Bodenkontaktzeit, als wie ein Federn, was man so erwarten würde. Und das ist einfach eine Sache, wenn wir eben Leute dann eben dementsprechend testen, die Steifigkeit der Sehne auch testen und einfach gucken wollen, wie verhält sich denn der Komplex, wenn wir eine Belastung draufbringen, die da sein sollte und als Fußballer eben federn können, wie beim Laufen sollte ja auf jeden Fall irgendwie möglich sein. Und wir dann eben sehen, okay, das passiert, dann ist das eben auf jeden Fall ein Indikator für uns erstmal, okay, Steifigkeit im System scheint grundlegend schon noch da zu sein, beziehungsweise wir wissen es gar nicht so genau, weil die Person es gar nicht erst zulässt, aber der Körper kompensiert extrem und möchte absolut rauskommen aus dieser Position oder rausbleiben aus dieser Position. Deswegen ist es dann eben natürlich ganz wichtig, dass wir dann das Vertrauen eben genau in diese Bewegung, in dieses Federn wieder überhaupt wieder aufbauen im Verlauf der Reha, damit das eben wieder funktioniert und der jetzt nicht drüber nachdenken muss, mache ich das oder mache ich das nicht, weil es tut es weh oder tut es nicht weh. So.
Ja, ja, genau.
Einfach um so ein bisschen Awareness also zu schaffen,
ganz,
wie das
ganz
aussehen kann.
Oft. Ja? Genau. Und Awareness vor allen Dingen, dass Übungen ganz, ganz oft auch dafür da sind, um Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit wiederherstellen zu können. Ich glaube, das habe ich auch schon 100 Mal in diesem Podcast gesagt. Ja, ich hoffe, euch da draußen hat es was gebracht. Ich weiß, dass das Thema sehr komplex ist und dass wir manchmal sehr dazu neigen, das Ganze abstrakt zu halten. Das müssen wir teilweise auch, weil eben die Edge Cases manchmal sehr, sehr wild sein können und dass da nicht alle immer abgeholt werden können, ist uns auch bewusst. Trotzdem hoffen wir, dass es was, wie gesagt, gebracht hat, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt, was Sprünge angeht, wie das Ganze aussehen kann, vor allen Dingen unter dem Kontext der Sehnenreha.
Yes. Lasse, vielen Dank. Viel Spaß mit Fiete draußen im Schnee. Habt ihr Schnee?
Ja,
habt
super. Schnee? Ja, also morgen soll ja hier die Welt untergehen, ja, tatsächlich.
Definitiv.
Wir sind ja gerade noch da an der Kante, wo dieser Ausläufer von wie auch immer er heißt, ich weiß es nicht, der Sturm, des Sturmtiefs.
Papst Benedikt, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Nee, das ist nicht Elias oder so, ich weiß es auch nicht. Ja, auf jeden Fall erreicht uns das wohl hier auch noch. Bleibe ich wohl zu Hause morgen.
Ja.
Super. Ja, dann vielen Dank an der Stelle und für euch natürlich, falls ihr bis dahin zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, egal wie konkret oder unkonkret sie sein mögen, haut es in die Kommentare und wir sehen uns und hören uns vor allem, sehen wir uns beide, aber wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.
Wir sehnen uns.
Ja, tschüss mit diesem wunderschönen Dad-Joke vom Nicht-Dad.